have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir ein letztes Mal am heutigen frühen Morgen einen Blick darauf werfen, was in der laufenden NBA-Saison 2024-25 passiert ist. Natürlich gehen wir sehr gerne einen Schritt zurück, schauen uns das Bigger Picture der NBA an, beziehungsweise das Bigger Picture von Game 7 der NBA Finals. Das ist es. Die Season ist in the books. Ja, es viele Eindrücke, die ich, Lorenzo Ligresti, jetzt sehr gerne bespreche und teile mit meinem kongenialen Partner Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wie man es sehen möchte, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen und zum ersten Mal seit langer Zeit nehmen wir hier wirklich morgens auf und da kann uns hier keiner irgendwas erzählen von wegen, ja, für euch ist das hier morgens, das ist halt actually für jeden morgens. 5.04 Uhr ist es jetzt gerade, wir haben uns hier 10 Minuten nach Spielende virtuell verabredet und werden jetzt das siebte und letzte Spiel der 2025 NBA Finals besprechen, runterbrechen, einordnen, analysieren und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Bist du einigermaßen fit?
Jetzt gerade noch ja, ich habe es gerade im Off zu dir schon gesagt, ich hatte ja Besuch von ein paar meiner Jungs, unter anderem Shoutout an treuen Hörer Niklas, der sich gerade per WhatsApp-Videocall aus dem Bulgarien-Urlaub aus dem Hotelbalkon dazugeschalten hat, während wir hier gerade Game 7 geguckt haben. Brizzy, ein anderer treuer Hörer und Homie von mir war am Start und noch zwei andere Jungs. Also ich hatte Gesellschaft, ich hatte Adrenalin und ich hatte Bock, dieses Spiel zu verfolgen. Ich muss sagen, ich habe mich dabei erwischt, wie ich im Laufe der Nacht immer mehr für die Pacers tatsächlich geroutet habe. Also ich bin ja sonst wirklich ein sehr neutraler Beobachter bei dem Ganzen gewesen, jetzt in den ganzen Playoffs. Aber ja, das war auch etwas, womit ich dich leider ein bisschen gespoilert habe. Das kannst du gerne gleich erzählen. Zumindest mysteriös, aber du meintest gerade, du hattest dann schon eine böse Vorahnung, warum ich damn, damn, damn mit Wein-Emoji in unsere Gruppe geschrieben habe. Und du hast aber später erst reingestartet mit dem Spiel und warst da noch gar nicht auf dem aktuellen Stand. Das ist natürlich maximal bitter. Das ist eine Storyline, die du nicht möchtest in einem solchen Spiel 7. Wir würden jetzt viel lieber hier sitzen und analysieren und vermutlich dann trotzdem den Thunder gratulieren zu einem verdienten Gewinn oder eben den Pacers gratulieren zu einem verdienten Gewinn. Aber dass diese Geschichte mit der Verletzung, wir haben jetzt natürlich noch keine Bestätigungen, noch keine medizinischen Auskünfte, aber die Zeitlupe und wie man das da hat, poppen sehen in der Kniekehle, kurz über der Wade, das schreit schon leider sehr nach Achillessehne. Der Super-GAU, das Worst-Case-Szenario, die Kevin Durant-Geschichte 2019, scheint jetzt Tyrese Halliburton widerfahren zu sein und zwar schon relativ früh, nach nur knapp 5 Minuten waren es, glaube ich, ne?
Sieben Minuten.
Ja, nach 7 Minuten im ersten Viertel. Ja, ultra, ultra bitter und sehr, sehr schade, dass das jetzt so die erste Storyline ist, über die wir natürlich sprechen müssen jetzt nach diesem Game 7.
Ich habe die Julius Schubert Methode angewendet und
die Schubert'sche Methode.
Mein Wecker nicht auf um 2 gestellt, was man eh nicht machen sollte, weil die Spiele starten eh nicht zu der angegebenen Zeit. Aber ich habe meinen Wecker auf um 3 gestellt, den ersten, und den zweiten auf 3:07. Ich hatte noch so einen random 3:07 Wecker auf meinem Handy. Und dann dachte ich, komm, okay, nimmst du den um 3, den um 3:07. Vorher natürlich in weiser Voraussicht ausgestellt, dass das Ergebnis auf der NBA.com-Seite eingeblendet wird. Und dann konnte ich die ganzen Auszeiten skippen, die Halbzeit skippen und ich glaube noch ein paar Minuten. Ich glaube, ich war bei 8 Minuten Rest im dritten Viertel, war ich dann up to date, was eigentlich ganz cool ist. Ich finde es immer relativ kacke, wenn du dann irgendwie erst im vierten Viertel in der Crunch-Time irgendwie dann up to date bist, weil ich finde, live gucken in dem Moment hat dann auch nochmal so ein anderes Feeling. Und außerdem, dadurch, dass ich die ganzen Auszeiten skippe, kann ich in den Auszeiten nicht so ein bisschen auf Twitter und Social Media gucken, was andere Leute so halten von dem, was da gerade passiert. Deswegen war das eigentlich ganz sweet, dann hast du irgendwann geschrieben, was hast du denn nochmal geschrieben? Irgend so ein trauriges.
Damn, damn, damn.
Genau, damn, damn, damn. Ich dachte mir, okay, bedeutet das jetzt, dass eines der beiden Teams hoch in Führung ist und das Game jetzt schon entschieden ist, kann eigentlich nicht so richtig sein. Erstens viel zu früh und zweitens, warum halt so ein trauriger Smiley? Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann wird es wahrscheinlich irgendeine Verletzung sein. Und da war ja Halliburton als jemand, der angeschlagen war und gleichzeitig natürlich auch super wichtig ist und war naheliegend. Deswegen konnte ich mir schon was denken. Und als ich dann bei der Szene war, was ja, wie du gerade schon gesagt hast, relativ bald dann der Fall war, nach 7 Minuten, da war mir dann auch klar, worauf es bezogen war. Ja, Halliburton ging angeschlagen in das Game. Es hätte mich geschockt, wenn er nicht gespielt hätte. Und wir wollen uns jetzt auch hier, zumindest ich, absolut nicht hinstellen und sagen, er hätte nicht spielen dürfen. Ich meine, es ist Spiel 7 in den NBA Finals, dass er spielen will um jeden Preis und egal wie es ihm geht, ist klar in so einem Game. Aber ich kann jetzt hier auch dem Training Staff und den Ärzten und dem medizinischen Personal der Pacers, die schlussendlich das grüne Licht dann geben, jetzt hier keinen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, ob du dazu eine andere Meinung hast, aber dass er dann natürlich nach so kurzer Zeit sich verletzt, das ist natürlich maximal bitter und dass das jetzt so ein bisschen die Hauptstoryline ist. Natürlich auch, wir müssen halt ein bisschen drüber reden. Es war eine kontaktlose Verletzung, ist zustande gekommen, nachdem er beschleunigt hat und den Fuß zu weit hinten aufs Parkett gesetzt hat, sein Bein komplett durchgedrückt hat. Und das hatte zur Folge, dass er sich hier an der Achillessehne verletzt hat. Es besteht, und wir sind beide keine Ärzte, aber das ist ein Fact, ein klarer Zusammenhang zwischen diesen Verletzungen, mit denen er reingegangen ist, mit Verletzungen und Problemen an der Wade, am Wadenmuskel und Achillessehnen, ACL-Verletzungen. Du bewegst dich als jemand, der das nie hatte, anders, wenn du verletzt bist an einer bestimmten Stelle. Du kannst das nicht vom Kopf her abschalten. Du bewegst dich anders. Du versuchst, diese Verletzung zu umgehen. Du hast weniger Kraft in deiner Wade. Du musst mehr Kraft aus der Achillessehne nehmen. Und du drückst das Bein anders durch, als du es machen würdest, wenn du bei 100% bist. Und ohne jetzt hier zu sehr bigger picture-mäßig rauszoomen zu wollen, aber es ist ein beängstigender Trend in der NBA, wie oft das passiert. Vor 10, 15 Jahren waren solche ACL- und Achillesverletzungen selten und eine absolute Ausnahme. Und wenn wir uns jetzt überlegen, welche Spieler in dieser Saison damit zu tun hatten, die Liste ist unendlich lang. Wir haben Tyrese Halliburton, wir haben Jason Tatum, DeJounte Murray, Kyrie Irving, Damian Lillard, Isaiah Jackson und James Wiseman als zwei Pacers-Spieler, also Halliburton ist der dritte Pacers-Spieler, Grant Williams, D'Anthony Melton, Drew Smith und, darf man nicht vergessen, unser deutscher Landsmann Moritz Wagner. Das sind viele, 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 viele Spieler. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht sagen, verkürzt die NBA-Saison, verkürzt die Minuten, das hohe Tempo und das moderne Spiel sind direkt verantwortlich und es muss sich jetzt etwas ändern. Aber das ist ein beängstigender Trend in der NBA in den letzten Jahren, der jetzt in der Saison seinen Höhepunkt erreicht hat. Und ich habe hier noch ein Stat gefunden auf Twitter, und zwar seit dem 8. Oktober 2023, da ging die Preseason der vorletzten Saison los, haben die Indiana Pacers 213 Spiele gehabt. Preseason, Regular Season, Playoffs, das In-Season Tournament Finale. 213 Spiele sind eine ganze, ganze Menge in anderthalb Kalenderjahren. Vielleicht zu viele. Was sind deine Gedanken zu der ganzen Sache?
Ich habe keine andere Meinung, was seinen Willen und seine Entscheidung zu spielen und die Entscheidung des Coaching-Staffs. Klar, das ist dann nicht nur seine Entscheidung, weil eben die Organisation auch mit dranhängt, weil wenn, so wie bei KD damals, diese direkte Korrelation, wie du gesagt hast, zwischen Wadenmuskulatur und eben Achillessehne in dem Fall besteht, dann ist das Risiko halt da und das scheint ja jetzt, wie gesagt, wir haben noch keine Diagnose, aber es sah leider sehr, sehr stark danach aus, scheint ja jetzt genau dieser Super-GAU-Fall eingetreten zu sein, dass Halliburton nicht nur einen Teil dieses siebten Spiels oder einen Großteil dieses siebten Spiels, in dem er ja super reingestartet ist, das kommt ja dann traurigerweise auch noch dazu, 3 von 4 Dreiern getroffen, 9 Punkte gemacht in diesen 7 Minuten, in denen er gespielt hat. Das sah ja nicht schlecht aus und die Pacers haben ja auch noch geführt zu Beginn. Jetzt habe ich mal ein bisschen meinen Faden verloren. Es ist super, super traurig. Wenn diese Korrelation besteht oder der Fakt, dass diese Korrelation besteht, führt ja dann irgendwo auch dazu, dass es unter anderem eben auch zur Entscheidung für die Organisation wird. Weil jetzt ist der Worst Case eingetreten. Tyrese Halliburton wird höchstwahrscheinlich einen beachtlichen Teil der kommenden Saison, vielleicht sogar die komplette kommende Saison, verpassen. Und das tut den Pacers, die sich, unabhängig davon, wie jetzt diese Finals ausgegangen sind, in einer stark geschwächten und ziemlich fluiden Eastern Conference wahrscheinlich hätten positionieren können als das Team to beat, als 2 Jahre in Folge Conference Finals, jetzt dann Finals mit einem Kern, der relativ jung ist und vielleicht sogar noch besser wird und vielleicht hätte man sich ein bisschen verstärken können. Das sind alles Dinge, die wir dann im Laufe der Woche nochmal besprechen wollen, beziehungsweise morgen nochmal besprechen wollen. Aber das ist jetzt halt ein riesiger, riesiger Schlag ins Gesicht für die gesamte Pacers-Organisation und die Bilder waren halt wirklich sehr, sehr hart zu sehen. Er ist zu Boden gegangen, er hat sofort no, 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 no geschrien, ist ziemlich in Tränen ausgebrochen, hat auf den Boden gehämmert. Also ihm war sofort bewusst, dass das Spiel und vermutlich die nächsten Monate für ihn gelaufen sind.
Was wir jetzt auch wissen, weil wir 20 Wiederholungen gesehen haben von ESPNs.
Wow, das war wirklich sehr, sehr hart mit anzusehen und super schade natürlich, dass das jetzt die große Storyline dieses Games ist. Aber wie gesagt, was jetzt die nächste Saison angeht und was diese allgemeine Bigger Picture Geschichte angeht und die Einordnung von dem, was die Pacers geleistet haben und in Zukunft noch leisten könnten, ebenso wie die Einordnung von dem, was jetzt die Thunder mit diesem Titel geleistet haben. Einiges werden wir sicherlich in den nächsten Minuten jetzt noch ansprechen. Ein bisschen was behalten wir uns aber noch in der Hinterhand. Das ist diese Folge hier so jetzt erstmal natürlich eine Analyse zu Game 7, aber auch so ein bisschen aus dem Bauch raus, die ersten Gedanken, die ersten Reaktionen. Und dann wird es morgen, so der Plan, eine Supporter-Folge geben zum, ja, einfach wie gesagt, Bigger-Picture-Einordnung. Was haben wir da gesehen von den Thunder, von den Pacers? Was werden wir in Zukunft von den beiden sehen? Mit welchem Credo gehen die beiden in den Sommer? Und an der Stelle vielleicht ein riesiger, riesiger Dank. Die große Kevin Durant-Bombe ist geplatzt und wir haben uns heute Abend, in Anführungszeichen, also gestern Abend quasi, jetzt das schon 5.17 Uhr inzwischen ist, kurzerhand dazu entschieden, in einer Nacht- und Nebel-Aktion eine Supporter-Folge aufzunehmen. Wir haben das announced auf Social Media kurz vorher. Dann haben wir uns ungefähr eine Stunde, nachdem die Charms-Bomb gedroppt ist, wenn überhaupt, vor die Mics gesetzt, haben euch da was Kleines hingezaubert und das dann im Supporter-Feed auf patreon.com/doublestepback rausgehauen. Und ja, innerhalb von wenigen Minuten, da ist dann eine Mail nach der anderen reingeflattert, dass neue Supporter sich dazu entschieden haben, ins Team Double Step Back zu kommen. Das hat uns riesig gefreut und sogar ein bisschen überwältigt. Und wir danken ganz, ganz, ganz herzlich darüber. Und deswegen haben wir uns entschieden, eigentlich hätte der Finals-Rabatt mit dem Code FINALS 50% zu sparen, entweder auf den ersten Monat oder sogar aufs erste Jahr, wenn ihr euch direkt für ein Jahresabo entscheidet. Der wäre in jetzt dann gut 6,5 Stunden abgelaufen um 12 Uhr an diesem Montag, weil ja die Finals vorbei sind. Wir dachten uns, komm, wir lassen den jetzt noch laufen den ganzen Tag. 23.59 Uhr, ganz klassisch, à la irgendwelche Musikdrops oder so. Bis dahin könnt ihr diesen Rabatt noch nutzen, könnt ihr vergünstigt ins Team Double Step Back kommen und unter anderem jetzt eben die Analyse zum Kevin Durant Trade von gestern Abend hören oder dann eben sowas wie morgen die Einordnung und die nochmal etwas tiefere Auseinandersetzung mit dem, was wir da in den Finals gesehen haben. Wenn ihr Bock habt, Link und auch die Info zum Code, wie immer in der Folgenbeschreibung, kommt doch gerne rein. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen überwältigt und vor allem super, super dankbar für den krassen Support gestern und generell in den letzten Wochen.
Ja, also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so explodiert. Wir hatten ja die 75-25 Aktion, da haben sich auch schon viele angemeldet und als wir dann nach Spiel 4 auf 50-50 dann umgestiegen waren, als 2-2 stand, da ist es halt wirklich komplett explodiert. Unendlich viele neue Anmeldungen, der überwiegende Teil direkt das Jahresabo abgeschlossen, was sich natürlich jetzt mit 50% dann fürs erste komplette Jahr ziemlich lohnt. Auch viele, was mich sehr überrascht hat, Star-Abos, also unsere zweite Stufe, paar MVPs dabei gewesen, paar Goats dabei gewesen, von allem viel dabei gewesen, also ziemlich, ziemlich nice, dass das so bunt durchgemischt war. Und dann gestern, wir hatten überlegt, ey, machen wir es öffentlich heute Abend noch, machen wir es als Supporter, nehmen wir jetzt erst dann heute Nachmittag dann auf, also am Montag, wo wir dann gesagt haben, nee, komm, ist vielleicht ein bisschen dann zu weit weg und dann sind auch die Finals wieder das große Thema. Da wollen wir lieber es davor weg haben. Wir haben überlegt, besprechen wir beides jetzt, aber ganz ehrlich, es ist früher morgen, wir haben beide mehr oder weniger fast durchgemacht und wollen die Folge natürlich auch direkt früh jetzt raushauen. Du darfst dich, wenn wir jetzt fertig sind mit der Aufnahme, noch dran setzen, das zu schneiden. Deswegen habe ich gar kein Problem damit, gerade einfach mal ein bisschen so zu erzählen, weil ich nicht schneiden ja, muss, sondern mich danach wieder hinlegen kann.
Was geht generell so ab in deinem Leben? Erzähl doch mal.
Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, komm, machen wir das als Supporter-Folge. Und hätten uns aber nicht zu träumen gewagt, dass quasi an dem gestrigen Abend sich mehr Leute anmelden und mehr neue Supporter reinkommen als im letzten Monat insgesamt. Also wirklich, das ging dann fast im Minutentakt, auch dann bis in die Nacht hinein. Neue Anmeldungen, zu irgendeinem Teil wieder über die Jahresabos. Also, gönnt euch das. Danke an euch alle. Danke an Kevin Durant, dass er
ja, genau.
Das alles so abgetimed hat, beziehungsweise an die Suns und Rockets, dass wir diese Aktion jetzt hier dann noch mitnehmen konnten. Bis 23.59, checkt das gerne aus, 50% aufs erste Jahr, auf jede Stufe mit dem Code FINALS, großgeschrieben, alle Infos in der Folgenbeschreibung. Es würde uns riesig freuen, wenn noch der eine oder andere dazukommt. Wir werden in der Sommerpause auch den Fuß auf dem Gaspedal behalten, also das ist jetzt nicht mit Playoff-Ende dann so, dass jetzt keine Supporter-Folgen mehr kommen. Wir werden hier weiter absolut durchziehen, jetzt Draft, Free Agency, Off-Season, Eurobasket-mäßig, von daher kommt gerne ins Team, gönnt euch das, helft uns dabei, dieses Projekt weiter so schön am Laufen zu halten, tut euch was Gutes. Und du hast es gerade schon gesagt, wir werden morgen dann das ein wenig einordnen. Wie lief die Saison der beiden Teams? Wie sind sie dazu gekommen? Wie ist jetzt der Ausblick? Ich würde jetzt gar nicht viel weiter um heißen Brei rumreden und den Thunder gratulieren zu ihrer Championship, zur Krönung einer überragenden Saison. Sie waren vom ersten Tag an das beste Team im Basketball und sie sind es auch am letzten Tag jetzt gewesen. Es kam jetzt gerade während unserer Folge die Notification rein, dass Shai Gilgeous-Alexander folgerichtig zum Finals-MVP gewählt wurde. Er krönt damit eine Saison, in der er All-Star wurde, All-NBA First Team, MVP, Scoring Champ, Western Conference Finals MVP und jetzt dann auch Finals-MVP. Und er hat riesigen Anteil gehabt, weil er ein grandioses Spiel abgezogen hat. Die Thunder haben ein paar gute Adjustments gemacht. Sie sind anders aufgetreten, sie haben das gemacht, was sie am besten können, sie haben das aufs Parkett gebracht, was sie zu diesem dominanten All-Time-Great-Team macht und die Halliburton-Verletzung hin oder her und der gute Pacers-Start und generell, dass das ein Tie-Game war zur Halbzeit mehr oder weniger und dass die Pacers am Ende nochmal rankamen auf 10 Punkte und das noch nicht spannend, aber zumindest interessant machen konnten nochmal. Hin oder her, sie haben verdient gewonnen. Sie hätten wahrscheinlich auch so verdient gewonnen. Es ist schade, dass es jetzt so ablief und dass uns hier ein richtig geiles Ende womöglich genommen wurde durch die Halliburton-Verletzung, die das alles überschattet. Aber das soll den Thunder nichts wegnehmen. Da ist kein Sternchen an diesem Ring. Das ist kein, wo wir in 5 Jahren sagen, boah, naja, gut, aber die haben schon sehr davon profitiert, dass Halliburton am Ende raus ist. Die sind verdient NBA-Champion geworden. Sie sind das beste Team der NBA und sie haben das, was sie am besten können, gezeigt in diesem Spiel, welches in meinen Augen perfekt zusammengefasst hat, warum die Thunder so gut sind, wie sie es sind.
Auf jeden Fall, da kann ich mich einfach nur anschließen und lass uns gerne jetzt den Teil über eben jene Adjustments kurz abhaken. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte, dadurch, dass ich Besuch hatte und das mit den Jungs zusammengeguckt habe und halt auch viel auf die Sachen drumherum geachtet habe und mir da schon Gedanken gemacht habe, natürlich nach der Halliburton-Verletzung. Ich hatte jetzt gar kein so krasses Auge für taktische Dinge, für Adjustments. Aber so ein paar Dinge können wir gerne gleich noch ansprechen. Der Knackpunkt war natürlich rein spielerisch, vor allem dieses dritte Viertel. Also wie du gerade schon gesagt hast, Props an die Pacers, dass sie es zum Ende des ersten Viertels und dann vor allem natürlich im zweiten Viertel gänzlich ohne Halliburton geschafft haben, das Ding nicht nur close zu halten, sondern das zweite Viertel haben sie gewonnen mit 26-22. Sie sind mit einer Ein-Punkte-Führung in die Halbzeit gegangen und dann war es fast schon bezeichnend und irgendwo auch poetisch. Hier in Balingen hat es nämlich angefangen zu gewittern.
Ja auch.
In diesem dritten, ja siehst du, wow, in diesem dritten Viertel und es war dann irgendein Turnover und Fastbreak-Dunk. Ich weiß die Szene nicht mehr. Vielleicht war es auch ein Dreier, den sie getroffen haben, aber es war auf jeden Fall dann so ein großer Teil dieses Runs oder ein Paukenschlag in diesem Run. Und dann hat es in genau dem Moment sehr laut angefangen, draußen zu donnern. was natürlich dann irgendwo auch was Poetisches hatte, indem die Thunder hier so abgegangen sind. 34-20 im dritten Viertel, keinen eigenen Turnover begangen, dafür aber 7 Turnover forciert, 5 davon waren Steals. Sie sind immer wieder in Transition gekommen, sie haben dann auch noch 5 ihrer 13 Dreier getroffen in dem Viertel, was absolut solide ist. Es kamen Contributions von allen, 6 Punkte von Shay, 9 von J-Dub, 7 von Chet, 5 von Cason Wallace. Das war so ein Bezeichner, das war, ich sag das die ganze Saison schon, das ist etwas, was ich in dieser Form vielleicht noch ein bisschen von diesen Warriors-Death-Lineups damals gesehen habe, aber ansonsten halt haben wir das so noch nicht gesehen, dass eine Defense oder dass ein Team dazu imstande ist, die defensive Intensität und Flexibilität und Qualität auch einfach unterm Strich dermaßen hochzufahren und für 5, 6, 7, 8, 9 Minuten am Stück einfach einen Turnover nach dem anderen zu forcieren, einen Stop nach dem anderen, einen Fastbreak-Korb nach dem anderen. Und genau einen solchen Run haben wir in diesem dritten Viertel gesehen und danach war es dann ehrlicherweise mehr oder weniger rum. TJ McConnell hat sich nach Kräften gewehrt. 6 von 7 im dritten Viertel, 12 Punkte in 8 Minuten. Mhm. Es gab eine Statistik, die eingeblendet wurde, dass das war irgendwann so, das waren dann de facto mehr als 10 Minuten Netto-Spielzeit zwischen der Mitte des dritten Viertels und irgendwann so Anfang Mitte des vierten Viertels, dass kein anderer Pacer gescored hatte außer TJ McConnell, was halt absolut crazy ist für 10 Spielminuten. Ja, das war der Knackpunkt. Also in diesem dritten Viertel mit einem ihrer inzwischen fast schon charakteristischen traditionellen Runs haben es die Thunder geschafft, dieses Spiel aufzubrechen, diese Pacers irgendwo auch ein bisschen zu brechen, was den Willen angeht. Und danach, du hast es gesagt, sie sind nochmal auf 10 rangekommen. Benedict Mathurin hatte ein paar coole Szenen, hat da immer wieder den Weg zum Korb gesucht. Aber also im Grunde war das Spiel dann vorbei und es kam auch nicht mehr so ganz, gerade weil man halt mit Halliburton einen der besten Clutch-Player der Liga dann natürlich vermisst hat. So wirklich dieses Gefühl eines, oh wow, könnte hier noch was gehen, kam dann nicht mehr wirklich auf, leider, obwohl sie nochmal auf 10 rangekommen sind.
Die Thunder kamen mit 9 Punkten off of Turnovers aus der Halbzeitpause raus und sie gingen mit 27 Punkten off of Turnovers in das dritte Viertel dann rein. Also 18 Punkte gemacht in diesem Viertel alleine, 18-34, direkt folgend nach Pacers Ballverlusten.
Ja.
Viele davon Steals. Absolut insane. Und da hat sich bemerkbar gemacht, wie sehr Halliburton gefehlt hat. Denn Halliburton ist der beste Pacers-Spieler natürlich darin, das Tempo zu kontrollieren, auf den Ball aufzupassen, Ordnung und Ruhe reinzubringen, selbst wenn der Gegner dich so unter Druck setzt. Und das haben die Pacers nicht geschafft. McConnell hat sein Ding gemacht, sah überragend aus. Ich hatte gestern ein Video auf meinem Kanal hochgeladen mit dem Titel. Von ihm werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Denn das werde ich. Das habe ich wirklich vor. Von 2025 Finals TJ McConnell. Aber das ist halt auch nicht das, wofür er bekannt ist. Da dann Ruhe und Ordnung reinzubringen und seine Kollegen in Szene zu setzen, zu gucken, dass die organisierte Offense im richtigen Moment startet. Da haben die Pacers verständlicherweise so ein bisschen den Plot verloren, den roten Faden verloren in diesem dritten Viertel. Ich habe mir vor dem Spiel überlegt, 2 Dinge sind wichtig dafür, dass die Thunder hier NBA Champion werden. Der erste hat was mit Einsatz zu tun und der zweite etwas mit individueller Klasse, Shotmaking und Adjustments. Punkt 1, defensive Intensität. Man sah in Spiel 6 nicht wie ein Team aus, welches dort schon hätte NBA Champion werden können. Zu viele Transition-Punkte abgegeben, nicht wirklich druckvoll gespielt defensiv, nicht wirklich fokussiert, zu viele Fehler, zu wenig Einsatz, zu wenig Thunder-Style. Das war in Spiel 7 komplett anders. Das war eine absolute Monster-Performance, vor allem in diesem dritten Viertel, aber auch schon in der gesamten ersten Hälfte, taktisch perfekt, einsatzmäßig perfekt, alle an einem Strang gezogen. Chet Holmgren hat, also Chet Holmgren war der zweitbeste Spieler auf dem Parkett, das ganze Spiel über. Das war eine defensive Masterclass, das war ein nahezu perfektes Game von Chet Holmgren. Das ist, ohne jetzt hier übertreiben zu wollen, und ich bin auch noch nicht in die Analyse rein, wo ich mir das alles Slow-Mo angucke, aber dieses Game wird immer mal wieder jetzt in meinem Kopf sein, auch in den nächsten Jahren, wenn ich über die besten individuellen Games am defensiven Ende in den Playoffs nachdenke. Mhm. Rim Protection, Switching, an den Brettern. Offense war auch sehr gut heute. Chet Holmgren, schwierige Finalserie gehabt, gerade offensiv. Dude was crazy. Als Anker Hartenstein, wunderbar gespielt. Lou Dort, ich war mir nicht sicher, wie viel Lou Dort wir sehen nach der Halliburton-Verletzung, weil das, wofür Dort auf dem Parkett stand in den Finals, und zwar um Halliburton zu verteidigen, war ja dann nicht mehr nötig in dem Fall. Und deswegen war ich mir nicht so sicher, okay, wäre den Thunder nicht vielleicht ein bisschen mehr geholfen, da mehr Shooting irgendwie reinzubringen, weil man einfach die Defense von dort nicht so braucht. Wallace klasse verteidigt, Caruso klasse verteidigt, J-Dub, SGA auch wieder besser verteidigt als in den bisherigen Finals, bisherigen Playoffs. Eine defensive Masterclass, viel davon auf einen Satz zurückzuführen. Und dann der zweite Hauptgrund, warum die Thunder dieses Ding gewonnen haben und die zweite große Änderung zu dem Spiel davor und zu dem einen oder anderen Spiel in dieser Serie auch davor, war, dass Shai Gilgeous-Alexander absurd gut gespielt hat, gerade in dieser ersten Hälfte. Ich sehe gerade nur 8 von 27 aus dem Feld. Da müssen aber viele Misses dabei gewesen sein nach dem Seitenwechsel, weil diese erste Halbzeit von ihm war eine absolute Masterclass und da hat er richtig, richtig, richtig gut gespielt.
In der ersten Halbzeit hatte er 5 von 12 aus dem Feld.
Okay, vor allem die Assists und Turnover.
Ja. Also er hatte einen Punkt im Spiel, da hatte er auf jeden Fall 10 Assists und weiterhin 0 Turnover. Das wurde mal eingeblendet. Am Ende hat er jetzt 12 Assists und nur einen Turnover. Also das war wirklich crazy.
Und dann sind er und die Thunder Offense am besten, wenn er in diesem Passing-Mode ist, in dem er nicht war in den Spielen 4 und 6, wo wirklich gar nichts ging. Wir hatten in Spiel 4, wo er die meisten Punkte ever gemacht hat, ohne einen Assist zu spielen. Und in Spiel 6, was ja die Thunder auch verloren haben, war er auch katastrophal als Passspieler und kam überhaupt nicht klar mit den vielen Double-Teams und so. Heute war er in diesem Passing-Modus, war selbstlos und hat immer wieder versucht, die Kollegen zu integrieren, was von ihm ausgeht. Und dann hat man aber auch ein paar kleinere Adjustments gemacht, dass die Pacers weiterhin diese Lower Pickup Points Defense spielen, dass man jetzt nicht wieder in Spiel 7 zurück zur Full Court Pressure geht. Das war ja zu erwarten. Man hat jetzt halt in Spiel 7 das gemacht, was einem in Spiel 6 das Spiel gewonnen hat. Und zwar weg von dieser Full Court Pressure, dafür druckvollere Defense im Halbfeld, die Double Teams gegen SGA, sowas alles. Und es ist jetzt gar nicht mal so ein krasses Adjustment gewesen, aber die Thunder wussten halt einfach jetzt, was passieren wird. Sie wussten, okay, ab dann und dann kommt die Ball Pressure. Von da und da kommt das Double Team. Dann und dann kommt das Double Team. Und weil man das wusste und weil man jetzt exakt gesehen hat, was in Spiel 6 passiert ist und dementsprechend auch planen konnte für Spiel 7, wusste man, okay, gut, SJ, wenn du da und da bist, wir rennen die und die Action gegen den und den Defender, dann kommt das Double Team von da und da. Und SJ hat einen guten Job gemacht, das dann zu bestrafen. Man hat gegen diese Lower Pickup Points mit diesen Ballscreens, die dann wieder näher ran am gegnerischen Korb gestellt wurden, einen guten Job gemacht. Wir haben wieder Double Drags gesehen, 2 Ballscreens. Shai hat sich immer mal auch bewegt, bevor er an den Ball gekommen ist. Immer wieder auch dann schnell abgerollt und den Rollman gefunden, Hartenstein und Holmgren. In dem Fall auch das ein Grund für das bessere Holmgren-Game, dass er halt actually auch jetzt mal als Rollman aktiver, was wir bisher noch nicht so viel gesehen haben. Das sind so kleinere Sachen gewesen jetzt am offensiven Ende. Du wirst in dem Spiel 7 keine krassen Adjustments mehr finden. Beide Teams kennen den Gegner, beide Teams wissen, was sie hierhin gebracht hat. Man geht jetzt kein ultra großes Risiko mehr ein. Also es hätte mich jetzt zum Beispiel geschockt, wenn Rick Carly jetzt auf einmal Zone ausgepackt hätte. Das hättest du halt gemacht in irgendeinem der ersten 6 Games. Sowas packst du nicht in Spiel 7 aus. Das ist halt viel, viel zu riskant. Klar, High Risk, High Reward. Du kannst natürlich die Thunder auch damit komplett überraschen und es gewinnt dir das Spiel. Aber jetzt so ein richtig fettes, großes Game-Changing-Adjustment siehst du in dem 7. Spiel nicht mehr. Das haben wir jetzt auch nicht gesehen. Wenn irgendjemand anderes das gesehen hat, dann gut. Vielleicht sehe ich noch irgendwas, wenn ich mir das Spiel sehr detailliert nochmal angucke für mein morgiges Video. Jetzt beim Live-Schauen ist mir kein großes Adjustment aufgefallen und ich glaube nicht, dass wir irgendwelche großen Adjustments gesehen haben, ein paar kleinere, aber im Großen und Ganzen haben die Thunder das gemacht, was sie am besten können und das hat ihnen das Spiel gewonnen und die Pacers hatten nicht allzu viel entgegenzusetzen dann ab einem bestimmten Punkt, weil Tyrese Halliburton gefehlt hat. Man hätte Siakam mehr spielen lassen können. Du bist hier in diesen Finals-Folgen immer sehr dafür verantwortlich, das zu bemängeln, so die Minutenverteilung und Aufstellung und sowas. Ich nehme an, dass dir auch nicht gefallen wird, dass ein Pascal Siakam 36 Minuten 55 gespielt hat, was nicht damit zu tun hat, dass er vorher ausgewechselt wurde. Er ist eine Minute vor Spielende ausgewechselt worden. Es war schon im dritten Viertel klar, dass er keine 40 Minuten sieht und er hatte zwei Fouls am Ende. Es lag nicht an Foul Trouble. Ich kann mir nicht erklären, warum Siakam erstens so wenig spielt, zweitens erst recht in Abwesenheit von Halliburton so wenig spielt und generell, finde ich, hätte man ihn mehr zum Focal Point der Offense machen müssen nach dieser Halliburton-Verletzung. Spielzüge für ihn laufen, Sets für ihn laufen, ihn in Situation bringen, wo er die Offense an sich reißen kann und dann vielleicht dir mehr geben kann als 16 Pünktchen und 2 Assists bei 5 von 13 in 36 Minuten und 55 Sekunden. Das fand ich ein bisschen schade. Ob das jetzt aber einen Unterschied gemacht hätte, wer weiß.
Fand ich schade. Gleiches gilt irgendwo auch für Nembhard. Auch der 36 Minuten 41 Sekunden, auch nur 3 Fouls am Ende. Also hat er auch nicht großartig Foul Trouble. Bei Nesmith waren es nur 30 Minuten. Gut, der hatte Foul Trouble, aber ist dann auch erst ganz am Ende ausgefoult. Miles Turner ist der eine, bei dem ich es verstehe. Aber was halt natürlich auch irgendwo ein Offenbarungseid war, Miles Turner 23 Minuten, 49 Sekunden, der wiederum hatte keine großartigen Foul Trouble. Und das ist halt schon bitter. Also wenn dein bester Spieler ausfällt und dein auf dem Papier oder auf dem Gehaltszettel zumindest drittbester Spieler einfach ein kompletter Non-Factor ist, im Prinzip die ganze Serie schon, und jetzt in diesem Spiel 7 mehr oder weniger vom Feld gespielt wurde von Chet Holmgren, das ist halt schon super bitter. Bei McConnell verstehe ich, dass es in Anführungszeichen nur 28 Minuten von der Bank waren, obwohl Halliburton einen Großteil verpasst hat. Weil so geil diese 8 von 13 und 16 Punkte, er hatte halt auch 7 Turnover. Das war viel Licht, aber halt auch viel Schatten. Und seine Spielweise ist, glaube ich, halt auch einfach nicht dafür gemacht, viele Minuten zu gehen in einem NBA-Spiel. Aber vor allem bei Siakam gehe ich natürlich hundertprozentig mit bei deinem Kritikpunkt. Und ich finde auch bei Nembhard mit Abstrichen, warum? So, du bist in einem Spiel 7, dein bester Spieler ist raus. Lass die doch 42, 43 Minuten abreißen, so. Und wenn du dann trotzdem verlierst, dann verlierst du halt trotzdem. Aber ja, habe ich nicht verstanden. Warum dann Tony Bradley und Thomas Bryant kam auch nicht erst in der Garbage Time rein und Ben Shepherd 16 Minuten und boah, ich weiß nicht. Ich bin da einfach die ganze Zeit schon kein Freund davon gewesen. Auf der anderen Seite hatten wir Caruso und Wallace mit prominenten Rollen von der Bank. Beide auch einen sehr guten Job gemacht. Dann hattest du Aaron Wiggins noch mit 12 Minuten, da kamen dann aber auch, die letzte kam dann am Ende noch in Garbage Time und dann hattest du Kenny Williams mit nur 4,5 Minuten. Also bei den Thunder ist ja genau das passiert so. Du hast Isaiah Joe komplett aus der Rotation geworfen im Grunde jetzt für diese letzten beiden Spiele. Du hast Aaron Wiggins die Minuten und Kenny Williams die Minuten insgesamt runtergeschraubt und du hast jetzt heute zumindest mit 40 für Shea und 38 für J-Dub und 31 für Chet. Das ist immer noch nicht super viel, aber du hast die Minuten für deine Stars halt hochgeschraubt. Und die hatten alle sogar ein bisschen Foul Trouble. J-Dub 4 am Ende, Shea sogar 5, Chet hatte 3. Also bei den Thunder ist zumindest ein bisschen immer noch nicht so, dass ich zufrieden war. Aber hey, Mark Daigneault ist jetzt NBA Championship Coach. Also was will ich da hier aus dem popligen Baling ihm großartig vorwerfen? Aber da ist wenigstens ein bisschen was in diese Richtung passiert. Und bei den Pacers hatte ich das Gefühl, nicht so richtig. Also auch da werden wir dann morgen drauf zu sprechen kommen, was die nächsten Schritte sein können. Durch die Halliburton-Verletzung wird das alles jetzt natürlich sehr, sehr verkompliziert. Aber die Pacers sind so ein klassischer Kandidat von einem Team, das jetzt schon sehr, sehr gut ist, das dann aber wahrscheinlich erst durch irgendeine Form von Konsolidierungstrade so richtig, richtig gut wird. Dass du Mathurin und Shepherd und Toppen oder so für einen weiteren Starting-Level-Spieler abgibst oder einfach generell diese Rotation ein bisschen straffst und ein bisschen verbesserst in den Top 6, 7, 8. Aber das können wir ja morgen dann nochmal aufgreifen.
So würde ich es auch machen. Ansonsten hätten wir, glaube ich, von meiner Seite aus alles besprochen. Wir haben Halliburton besprochen, wir haben SGA besprochen, ein paar Adjustments besprochen. Liegt dir noch irgendetwas auf dem Herzen, worüber du noch reden möchtest? Irgendwas aus diesem Spiel, aus der Finalserie? Müssen wir darüber reden, ob Shea verdient Finals MVP geworden ist. Ich denke mal nicht. J-Dub hat ein wenig Traction bekommen als potenzielles Dark Horse in Sachen Finals MVP, aber ich denke gerade jetzt auch nach dieser Performance in Spiel 7, in dem J-Dub jetzt gestruggelt hat, gut, er hat 20 Punkte gemacht, aber nur 7 von 20 aus dem Feld, gerade in der Zeit, wo die Thunder ja jetzt noch nicht davongezogen waren, sah jetzt nicht so gut aus, auch im ersten Durchgang sah jetzt nicht so gut aus. Und ich glaube generell, Shay, zweifelsohne der wichtigere, der bessere in dieser Finalserie und auch der bessere in diesem 7. Spiel. Also müssen wir, denke ich mal, nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wie die Votes waren, ob das schon bekannt ist. Aber ich denke mal nicht, dass das ein großes Thema werden sollte, so wie es letztes Jahr beispielsweise der Fall war.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade hier noch einen Tweet gesehen. Netflix cooked with this lineup. Das ist mir tatsächlich neu, das wusste ich gar nicht. Für Starting 5 Season 2, Tyrese Halliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, Jaylen Brown und James Harden.
Also da accidentally stumbled into the greatest season on streaming television.
Da kommt ein bisschen Cinema auf uns zu, nicht schlecht.
Also die erste Staffel war schon sehr, sehr nice. Habe ich mit meiner bezaubernden Freundin sehr, sehr schnell geguckt. Ich freue mich sehr, sehr auf diese zweite Staffel, auf die Insights von Shays historischer Season, dem KD-Trade-Drama, jetzt dieser Halliburton-Schock-Nachricht am Ende, generell natürlich die Insights auch aus diesem Pacers-Run. Ich habe auf Twitter gelesen, dass dieser Run der Pacers uns wahrscheinlich eher in Erinnerung bleibt als der Championship-Run der Thunder. Weiß ich nicht, ob es so ist, aber wenn uns der Run eines Teams, welches in den Finals am Ende verloren hat, in Erinnerung bleibt, aus den letzten Jahren, aus der Zeit, in der ich NBA-Fan bin, dann der. Also, wenn ich jetzt hier den Pacers-Run vergleiche mit dem der Mavs letztes Jahr oder Celtics 2022 oder Suns 2021, das ist der Run, der sehr, sehr lange noch uns in Erinnerung bleibt. Und die Pacers haben dafür gesorgt, dass diese Playoffs noch unterhaltsamer waren, als sie es so gewesen wären. Und das ist eine sehr, sehr feine Sache.
Definitiv. Dann lass uns doch gerne den Sack zumachen. Es ist jetzt 5.45 Uhr. Ich cutte das Ding jetzt hier noch ein bisschen grob zusammen und hau das dann schnellstmöglich raus. Und dann geht's zurück ins Bettchen. Und dann hören wir uns morgen wieder, am morgigen Dienstag. Und da werden wir dann noch weitere Gedanken teilen, ein bisschen sacken lassen das Ganze. Bisschen bigger picture einordnen, was wir da gesehen haben und was wir von diesen beiden Teams in näherer Zukunft noch sehen werden. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch das anzuhören und alle weiteren Supporter-Folgen, inklusive natürlich die Rapid Reaction, die Breaking Emergency-Aufnahme rund um den Kevin Durant Trade nach Houston, dann schaut da gerne vorbei. Wir wären da super dankbar. Wir sind super dankbar, dass so viele das gemacht haben in den letzten Tagen.
Und bevor jetzt irgendjemand pisst ist und sagt, Alter, was soll ich jetzt hier noch bezahlen? Am Mittwoch kommt eine öffentliche Folge hier für jeden hörbar zu unseren Playoff-Learnings. Was haben wir gelernt in den 2024er, 25er Playoffs? Was sind unsere Erkenntnisse? Und am Donnerstag kommt noch eine öffentliche Folge mit den Gewinnern und Verlierern des 2025er NBA Drafts. Also selbst wenn es hier jetzt Leute gibt, die sagen, Alter, ich höre den Pod gerne, aber ich kann oder will, aus welchen Gründen auch immer, hier kein Supporter werden. Absolut fair, absolut legitim und auch für euch gibt es mehr als genug Content. Das sind dann ja 3 öffentliche Folgen in 4 Tagen. Ich denke also auch, wer jetzt nicht Supporter ist, kommt auf seine Kosten und kann sich nicht beschweren über zu wenig Output aktuell. Aber ich wollte dir natürlich nicht ins Wort fallen.
Das war jetzt ein sehr schlechtes Sales-Argument, Julius. Die Leute sollen doch Supporter werden. Mann. Nein, hast du völlig recht. Auch im öffentlichen Feed seid ihr weiterhin gut versorgt. Freunde, vielen, vielen, vielen Dank. Julius, ganz offiziell an dich. Es war mir eine riesige Freude, die NBA-Saison 24-25 zusammen mit dir zu covern. Ich freue mich jetzt schon und dadurch, dass der Draft am Mittwoch ist, werden wir sehr schnell damit anfangen. Ich freue mich jetzt schon auf den neuen Zyklus, auf die Saison 25-26.
Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Sehr verständlich, dass es dir eine Ehre war und viel
Freude gemacht hat. Ja, okay.
Würde mir
okay.
eh nicht so gehen. Aber nein, Spaß beiseite, es war mir ebenfalls ein großes Vergnügen. Lass uns das mal anders besprechen. Lass uns nochmal
Blumen geben. Das machen wir nicht hier
völlig. Nicht um diese Zeit. Ja, das machen wir mal
völlig
irgendwann anders.
Dann machen wir ein schönes Abendessen. Und dann. Freunde, macht's. Achso, ich habe das Tippspiel gewonnen. Das ist noch ganz, herzlichen Glückwunsch an mich, Schulterklopfer an mich selber. Aber das war ja dann in dem Moment, also es war vor den Finals schon klar tatsächlich, dadurch, dass wir... Nee, stimmt nicht, wir hatten nicht denselben Tipp. Oder hast du auch Thunder in 5?
Du warst 2 vorne und wir haben beide auf OKC getippt. Konnte ich nicht gewinnen, aber ich hatte Thunder in 6 und du hattest Thunder in 5. Also kannst du dir jetzt auf die Schulter klopfen, dass du das Tippspiel gewonnen hast, aber bei den Finals warst du ein bisschen daneben.
Das stimmt wohl. Freunde, wir hören uns morgen, wenn ihr wollt, im Supporter-Feed und wir hören uns dann am Mittwoch wieder und am Donnerstag, wie Julius gerade gesagt hat, im regulären, hier im öffentlichen Feed. Und dann wird es natürlich, auch das hast du am Anfang schon gesagt, ganz, ganz viel Content hier noch geben. Draft, Free Agency, eventuelle weitere Trades, Eurobasket im Sommer. Und dann steht ja auch langsam aber sicher die nächste NBA-Saison sogar schon vor der Tür. The show must go on. Vielen, vielen Dank von Herzen fürs Einschalten, für den Support. Und liebe Grüße nach da draußen. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.